Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Und ich habe auch gleich eine Frage. Was ist Ihre erste Assoziation zum österreichischen Kino? Lassen Sie sich etwas Zeit. Ich habe hier ein paar gesammelte Ideen von Kinogängern aus Österreich, so als erste Inspirationshilfe.
Die erste Assoziation wäre für mich schräg.
Der österreichische Schmäh.
Diese morbide, eigenartige österreichische Art, Filme zu machen. Schauspieler wie Georg Friedrich, das sind einfach unverwechselbar für Österreich.
Es ist schon ein besonderes Kino, das Kino aus unserem Nachbarland. Und es wird international auch immer erfolgreicher wahrgenommen. Also mittlerweile werden auf Festivals mehr österreichische Produktionen gezeigt als deutsche Filme. Und für unsere Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth ist das auch ein Grund, die deutsche Filmförderung ein bisschen stärker am Beispiel Österreichs auszurichten, wie sie erst letzten Februar gesagt hat.
Warum schaffen wir nicht eine Referenzförderung, die künstlerischen und wirtschaftlichen Erfolg früher belohnt? Dafür werden wir uns auch das österreichische Modell sehr, sehr genau anschauen.
Ja, und in dieser Sendung machen wir das einfach. Wir schauen uns dieses österreichische Modell etwas genauer an. Weniger wirtschaftlich, wir gucken eher auf die Richtung der Themen, die das österreichische Kino interessieren. Welche Genres sind da gerade im Trend? Wie politisch ist die Branche? Und vor allem, wie geht man in Österreich auch mit Skandalen um? Stichwort Florian Teichtmeister und Ulrich Seidel. Dafür war ich in den letzten Tagen in Graz unterwegs, denn jedes Frühjahr, da kommt die ganze Filmszene Österreich zusammen in der kleinen, schönen Stadt Graz im Süden des Landes für ein Jahr filmisches Klassentreffen. Und dieses Klassentreffen, das heißt dann Diagonale, ist das größte österreichische Filmfestival überhaupt. Und dort werden nicht nur die wichtigsten Filme der Saison gezeigt, junge und etablierte Regisseure gefeiert. Es ist auch ein Ort, an dem sehr grundsätzlich über den Zustand der Branche debattiert wird. Also Fragen stehen dann im Zentrum wie, wohin steuert das österreichische Kino, welche Bilder braucht unsere Gegenwart, aber auch, und das finde ich ganz interessant, welche Rolle spielt die Kunst in Zeiten der gesellschaftlichen Spaltung?
Zum Glück sind es nämlich immer die anderen, die es nicht checken. Und würden sie es nicht checken, sie wären nicht die anderen. Und wären sie nicht die anderen, es gäbe keine Spaltung.
Sebastian Höglinger ist das, der gemeinsam mit Peter Schernhuber die Diagonale leitet, beziehungsweise ich müsste sagen, geleitet hat, denn das ist jetzt ihre letzte Ausgabe als Intendanten. Und vor allem ihre Eröffnungsreden waren immer sehr berühmt, weil die beiden immer politisch Stellung beziehen, den Finger in die Wunde der Gesellschaft legen. Auch diesmal war das übrigens so, wie gerade gehört. Hier noch ein Beispiel, ein wütender Hinweis auf die anstehende Landesregierung der ÖVP mit der rechtspopulistischen FPÖ in Niederösterreich. Für viele ein Wortbruch der Politik und ein echter Skandal.
Nicht nur in Niederösterreich übrigens, wo sie derzeit mit dummdreistem Kalkül zum Ausverkauf jedweder aufklärische Werte verkommt.
Das ist schon interessant. Das ist hier ein Filmfestival, das eröffnet wird und es geht um Landespolitik. Das ist auch beeindruckend, so eine Deutlichkeit. In Deutschland ist das ehrlich gesagt undenkbar, dass ein Filmfestival mit solchen Worten eröffnet wird. Es ist auch mutig, übrigens so einen Raum dann zu bespielen, ja, wo Politiker drin sitzen, Sponsoren und Künstler und dann holen die beiden den Spiegel vor und sagen, so toll sind wir gar nicht. Ich habe auch deshalb mich mit den beiden, mit Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber getroffen nach ihrer Eröffnung. Wir haben uns zusammengesetzt und ganz grundsätzlich den Zustand des österreichischen Kinos erörtert. Ich wollte aber zuerst von den beiden wissen, mit welchen Gefühlen die beiden ihre letzte Eröffnungsrede gehalten haben.
Naja, der Druck ist in so einem Abschlussjahr irgendwie noch mal ein größerer als normalerweise. Auch die Erwartungen schrauben sich da in die Höhe. So gesehen war die Aufregung schon eine große, weil man ja natürlich irgendwie ein letztes Mal dieses Forum nutzen kann und es schon auch der Anspruch war, da ein paar Inhalte nochmal anzubringen, aber trotzdem auch, wie soll ich sagen, die Emotionen in die Höhe zu schrauben, damit man wirklich so eine letzte schöne Festivalwoche einläutet. Und der Applaus beim Auf die Bühne gehen war trotzdem, muss ich sagen, überwältigend, willkommen heißend und da gingen die Emotionen dann schon ziemlich durch.
Wir hatten es ja durchaus mit einem sehr politischen Jahr zu tun im österreichischen Film, aber auch gesamtgesellschaftlich gesehen. Und da ist es natürlich immer die Frage, was spricht man an und wie sehr verfällt man auch in die der Kulturbranche nicht ganz fernen Plattitüden oder die Statements oder den Gestus des reinen Zeichensetzens. Das versuchen wir immer zu vermeiden. Ob es gelungen ist, mögen andere beurteilen, aber Da haben wir uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht und den Kopf zerrieben im Vorfeld.
Aber wie selbstverständlich war es denn für Sie? Weil es war nicht nur dieses Jahr diese politische Rede. Meiner Meinung nach waren es die letzten Jahre immer hochpolitische Reden. Wie sehr muss man sich dann auch als Festivalleitung, die ja für die Branche irgendwie steht, aber auch für die Kinogänger, sind ja unterschiedliche Player, die unterschiedliche Erwartungen auch haben an ein Festival wie die Diagonale. Wie selbstverständlich ist es dann, so eine Rede zu halten, wo man wirklich auch die einzelnen schmerzhaften Punkte der Branche abgeht?
Die österreichische Filmbranche ist ja generell eine, die sich als sehr politisch begreift, die teilweise, jetzt gerade wenn man vom neuen österreichischen Film und speziell auch vom Dokumentarfilmschaffen ausgeht, ja auch teilweise wirklich aus so sozialen Bewegungen entstanden ist. Die Diagonale selbst wurde ja auch quasi im Protest gegen Interventionen politischer Seite auch von der Branche quasi auch neu interpretiert im Jahr 2004. Das heißt, die Diagonale hat generell, oder sagen wir so, die Filmbranche hat einen hohen Anspruch an Statements seitens des Festivals, und da ist aber schon wieder ein gefährliches Wort gefallen, weil Statements sind ja dann auch schnell wieder nur Plattitüden. Aber wir haben uns von Anfang an gedacht, in unserem ersten Jahr schon, also damals vor 8 Jahren, dass wir dieses Forum einfach nutzen wollen, weil man hat selten die Möglichkeit, ein dermaßen breit aufgestelltes Publikum zu adressieren, weil hier trifft tatsächlich die Filmbranche auf die Politik, die in der vollen Breite im Optimalfall, und auch auf Innenstadtkaufleute und so weiter. Also es ist die Kinovorstellung im Jahr, wo man wahrscheinlich das breiteste Publikum adressieren kann und hier einfach auch ein bisschen die Finger auf die Wunden halten muss.
Ja. Jetzt ist es so, den Finger auf die Wunden halten. Und dann höre ich Ihre Rede und dann höre ich eine sehr feurige Rede gegen die gesellschaftliche Spaltung. Also das Thema der gesellschaftlichen Spaltung hat mich schon überrascht. Warum brannte es Ihnen an den Nägeln gerade das? Weil es war so der rote Faden, glaube ich, der sich durch die unterschiedlichen Punkte zog.
Als Reaktion auf gewisse gesellschaftliche Tendenzen kommt uns vor im Kulturbetrieb dann doch häufig eingespielte Antworten. Und die Rede von der Spaltung der Gesellschaft ist ja eine, die sehr präsent ist, aber wir haben gemerkt, es ist uns irgendwie zu wenig. Vielleicht hängt das auch noch mit unserer Sozialisierung zusammen. Im letzten Jahr durften wir hier beispielsweise Wolfgang Port zitieren, wo es auch immer darum geht, auch die eigene Branche gegen den Strich zu bürsten, einen gegenkulturellen Anspruch zu haben, Dinge zu hinterfragen. Und gerade angesichts aktueller politischer Entwicklungen hier in Österreich, wo eben diese Spaltung wieder groß Thema war, war uns das auch zu wenig und zu einfach gedacht. Und deshalb haben wir dann versucht, nicht nur die Spaltung zum Thema zu machen, sondern auch die der Spaltung derzeit politisch gegenübergestellte Versöhnung und zu hinterfragen, wer versöhnt sich hier eigentlich mit wem und warum.
Und welche Rolle kann dahingehend das Kino spielen? Ist das ein Ort, der diese Spaltung überwinden kann, oder ist es ein Ort, der diese Spaltung vielleicht eher normiert und sogar festigt?
Ich glaube, das Kino kann in beide Richtungen ausschlagen. Aber was man dann schon immer wieder in politischen Krisenzeiten, nenne ich es jetzt einfach mal etwas verkürzt zugegeben, bemerkt ist, dass dann verschiedene Rufe laut werden. Auf der einen Seite die Forderung, dass sich die Kunst und eben dann in dem Fall auch Film und Kino wieder verstärkt eigentlich um unser Zusammenleben kümmern müssten. Und auf der anderen Seite eben die Forderung, na, Kunst ist so quasi, muss völlig losgelöst agieren können. Und wenn diese zwei Pole irgendwie aufeinandertreffen, sind beide Antworten generell immer gleich auch mal falsch. Und da muss man eigentlich immer wieder neu fragen, was ist jetzt vielleicht jetzt für mich die richtige Reaktion. Und etwas, was wir von Anfang an eigentlich immer betont haben, ist im Zweifel für den Zweifel und im Grunde auch immer wieder die Frage zu stellen, liege ich mit meiner Meinung richtig, beziehungsweise zuzugeben, dass es nicht immer der Weisheit letzter Schluss ist. Also, und ich glaube, das hat das letzte Jahr gezeigt, es ist nicht leicht, sich mit zu allem zu positionieren sofort. Mittlerweile werden sehr schnell immer Reaktionen eingefordert auf Krisen, auf Skandale und so weiter, und oft braucht es einfach mal die Zeit, sich auch zurückzunehmen, nachzudenken und die eigenen Meinungen ihm dann gegen den Strich zu bürsten. Und da kann die Kunst natürlich Hilfestellung geben.
Ich glaube, dass das angesprochen ganz wichtig ist, dass bei der Diagonale im Zentrum eben die Kunst steht. Also allein räumlich schon, da hängt die größte Leinwand Österreichs einmal in der Mitte, und natürlich ist der Anspruch, der von der Leinwand her zu denken und vielleicht auch zu fragen, wie das ein deutscher Kritiker mal formuliert hatte, was weiß das Kino, was wir nicht wissen? Und was lässt sich daraus ablesen? Natürlich nicht nur inhaltlich, sondern vor allem auch formal, wenn man sich vor Augen führt, dass die Diagonale ja vom Experimentalfilm bis zum großen Spielfilm die gesamte Bandbreite des österreichischen Kinos abdeckt.
Also die Breite des österreichischen Kinos steht im Fokus dieser Diagonale, aber gerade in den letzten Jahren ist uns, die auch auf den internationalen Festivals vor Ort sind, aufgefallen, dass das österreichische Kino immer selbstverständlicher gezeigt wird, auch in den großen Reihen, in den Wettbewerben, in den Nebenreihen, und damit ehrlich gesagt auch viel selbstverständlicher gezeigt wird als das deutsche Kino zurzeit, diese internationale Anerkennung. Und da ist ein Eismeier zu nennen als Film, die Filme von Ulrich Seidel natürlich auch. Woran liegt das, dass das österreichische Kino Sie als beide, die das, die Breite kennen. Was hat sich da getan? Sind das unterschiedliche neue Standpunkte? Sind das andere Stimmen, die auch international von New York bis Venedig einfach rezipiert werden?
Ich glaube, man muss da immer etwas vorsichtig sein, weil der Blick von außen auf das österreichische Kino da auch gerne etwas romantisch ist, möchte ich sagen. Aber man muss dann auch sagen, es gibt tatsächlich diese mutigen Positionen in Österreich und das liegt nicht zuletzt auch an einem lange schon etablierten Fördersystem, das auch unkonventionelle Formen und Inhalte zulässt und die Leute relativ frei arbeiten lässt. Und diese Spitzen, die dann bei den internationalen Festivals aufschlagen, haben dann nicht irgendwie so auch so einen Ruf vom österreichischen Kino generiert, den man vielleicht in der Breite dann gar nicht bestätigen kann. Aber in diesen speziellen Ausformungen gibt es dann wahrscheinlich schon etwas, also diese Kanten, diese Ecken, dieser vielleicht auch so ein Hang zum Abgründigen, wobei ich immer vorsichtig wäre mit diesem Label des Feel-Bad-Cinemas, das uns da mal in den 90er Jahren von den New York Times umgehängt wurde. Wir haben das mal festgemacht, der österreichische Film hat sehr oft einen Doppelboden und selbst wenn es noch so abgründig und schwierig sein mag von Form und Inhalt, gibt es meistens noch irgendwie so einen kleinen Anker, wo man dann doch irgendwie einen Humor oder irgendwie in eine andere Richtung ausbricht. Und das würde ich so festmachen, das zieht sich quer durch die Gattungen und Genres und ist vielleicht etwas, was man tatsächlich als österreichisch markieren könnte.
Aber Sie markieren das ja auch mit dem Eröffnungsfilm, Das Tier im Dschungel. Das ist auch ein österreichisches Kino, obwohl auf Französisch gedreht mit Béatrice Dahl, einer Grande Dame des sehr speziellen französischen Kinos, nicht wahr?
Ja, die Frage, was ist der österreichische Film, die ist eine, die uns seit jeher beschäftigt und auch die Diagonale schon lange beschäftigt. Man muss sagen, die Wettbewerbskriterien der Diagonale, die sind sehr elastisch und haben sich über die Jahre auch verändert und das ist auch wichtig so. Also hier werden Filme gezeigt von Österreichern, die eben im Ausland leben, wie Patrick Tschiha, der Regisseur des Eröffnungsfilms, aber auch beispielsweise Filme von Filmemacherinnen, die neu nach Österreich gekommen sind und hier jetzt den Arbeits- und Lebensmittelpunkt haben, wie Sarah Fatahi vor einigen Jahren. Und gerade bei einem so anachronistisch wirkenden Projekt wie einem nationalen Filmfestival, das ja tatsächlich, könnte man sagen, massiv aus der Zeit gefallen ist, ist es sehr, sehr wichtig, eben hier auch immer wieder diese nationale Frage aufzubrechen und zu hinterfragen.
Hinterfragen und Finger in die Wunde legen war ja so Thema unseres Gesprächs. Deshalb möchte ich in zwei Themen auch meinen Finger in eine gewisse, vielleicht ist es ja gar keine Wunde legen. Und zwar, wenn wir über die Internationalität des österreichischen Kinos sprechen, müssen wir vielleicht auf zwei Debatten hinzukommen, die gerade letztes Jahr ganz besonders geführt worden sind. Zunächst vielleicht der Fall oder die Debatte um Ulrich Seidel. Es ist ja vielleicht gar kein Fall, wo seine Arbeitsmethoden kritisiert worden sind. Sie zeigen dieses Jahr ganz selbstbewusst diese beiden Filme hier, unter anderem auch Sparta, an dem sich diese Debatte entzündet hat. Wie selbstverständlich war das für Sie, dass Sie das zeigen? Oder ging dem vorneweg schon ein größerer Prozess an Debatte und Diskussion?
Selbstverständlich war es natürlich überhaupt nicht. So wie kein Film, der hier läuft, selbstverständlich läuft, sondern die Filme werden ausgiebig und intensiv diskutiert, inhaltlich, aber auch was die Rahmenbedingungen anbelangt. Bei Sparta und dem angesprochenen Corsage war es uns ganz, ganz wichtig, die beiden Fälle auch individuell zu betrachten und jetzt nicht in eine voreilige Hysterie zu verfallen oder auch Dinge zu reproduzieren, die uns eigenartig erschienen wären. Tatsächlich haben wir uns versucht, einfach mal schlau zu machen. Worum geht es bei dem vorliegenden Fall? Was sind die Vorwürfe? Was steht hier im Raum? Wie ist auch die mediale Berichterstattung? Und wir haben es gestern ja auch versucht anzusprechen. Wir haben uns auch ein wenig gegen diese Unart des Sofortismus gewehrt, weil das Programm der Diagonale beispielsweise wird im Jänner hauptsächlich zusammengestellt und einige dieser Debatten sind im Jänner dann hochgekocht und wir wurden dann auch medial adressiert und haben uns dann schon nochmal rausbedungen, einfach mal nachzudenken und zu überlegen und zu recherchieren, wie wir nun mit den Fällen umgehen. Und vielleicht bleibe ich ganz kurz mal bei Sparta. Da war es ja so, dass dann auch eine Prüfung des ÖFIS, also des Österreichischen Filminstituts und des Filmfonds Wien eingeleitet wurde und man ganz klar zu dem Ergebnis kommt, dass die Fördergelder nicht zurückgezahlt werden müssen, dass man möglicherweise es mit einem moralischen Problem zu tun hat, dass man es mit einem kommunikativen Problem zu tun hat, dass die Arbeitsweise vielleicht nicht mehr ganz zeitgeistig ist. Jetzt könnte man diskutieren, ist es gut, wenn eine Arbeitsweise zeitgeistig ist oder liegt darin auch ein Reiz? Da ist man mitten in der Ideologie und in der Moral und auch in einer Selbstsicht, die mitunter auch fragwürdig ist, möchte ich auch sagen. Aber wir sind allenfalls in einem Bereich, den wir in einem Festival diskutieren wollen. Und als Österreicher, als gelernte Österreicher haben wir es ja immer sehr mit dem Verdrängen. Und wir haben schon geglaubt, dass Verdrängen auch in diesem Fall nicht der passendere Weg ist, sondern eben Konfrontation, Kontextualisierung. Bei Corsage ist die Sache nochmal ganz anders natürlich.
Ja, genau. Wie ist denn der Fall? Weil der Fall Florian Teichtmeier, der Hauptdarsteller von Corsage ist, der hat auch international dazu geführt, dass sich die Regisseurin Marie Kreuzer äußern musste. Nicht wenige behaupten, dass dieser Fall der Grund war, warum der Film dann keine Oscar-Nominierung bekommen hat. Andere Diskussion. Aber jetzt hier in Graz. Das ist ja eine Geschichte, wo die Filme mit dem Teichtmeister auch nicht mehr im Fernsehen gezeigt werden, wo das auch relativ schnell ging, hatte ich das Gefühl, mit dem Blick von außen natürlich aus Deutschland. Wie war da Ihr Diskussionsprozess? Weil der Fall Seidel, wenn er überhaupt denn ein Fall ist, ist wirklich vielleicht eher auf einer moralischen Ebene zu führen. Hier, glaube ich, geht es dann doch nochmal anders.
Auch in diesem Fall haben wir versucht, einmal uns eine Meinung zu bilden. Und da war vor allem für uns wegweisend die vielen Gespräche auch mit den betroffenen Anlaufstellen, weil man da einfach auch versucht ist, dann schnell für andere zu urteilen, was jetzt opportun wäre oder was nicht. Und hier waren die Reaktionen eigentlich schnell so, dass wir die paradoxe Situation haben, dass wir einen sehr schwerwiegenden Fall haben, der wirklich stark in die Öffentlichkeit drängt, aber dass das auf der anderen Seite jetzt die Gelegenheit ist, um auch wieder auf Kinderrechte beispielsweise hinzuweisen und hier auch wirklich gesetzlich neue Maßnahmen oder Strukturen aufzubauen. Und da wurde von allen Seiten eigentlich geraten, diesen Film auch jetzt nicht wegzudrängen, wie es mein Kollege vorhin schon gesagt hat, sondern zu nutzen, um aufmerksam zu machen, um zu sagen, es sind keine Einzelfälle, sondern Missbrauch ist in der Mitte der Gesellschaft. Es sind jetzt keine Monster auf der Seite, sondern es ist ein Teil von uns allen und somit ist es natürlich auch ein Problem der Filmbranche. Und in dem Fall ist es natürlich ein sehr schwerwiegender Fall, aber zum Zeitpunkt, wo diese Anschuldigungen natürlich publik wurden, war der Film auch schon abgedreht. Es ist vielleicht auch was anderes, wie jetzt beispielsweise Theater darauf reagiert haben. Muss man alles aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Jedenfalls ist es ja so auch, dass die Filmproduktionsfirma, die Film AG von Corsage, mittlerweile die AG Kinderrechte mit Playern aus der Branche gegründet hat und wir nutzen jetzt beispielsweise das Screening Graz auch dazu, diese AG Kinderrechte vorzustellen. Und ich habe es vorher schon gesagt, der Zweifel ist für uns irgendwie schon ein wichtiger Bestandteil der Festivalarbeit. Es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es war zum Zeitpunkt der Programmierung und auch jetzt eigentlich für uns der richtige Weg, mit diesem Film umzugehen und dann auch nicht irgendwie in diesen moralischen Entscheidungen zu sehen, finden wir im Nachhinein den Umgang mit der Regisseurin oder der Produktionsfirma mit den Vorfällen die richtige, sondern es geht schon um den Film und auch um die Zeitabläufe und das, was man halt von außen beurteilen kann.
Ich glaube, man hat schon gerade bei Corsage sehr stark gemerkt, dass es einfach einen ideologisch eingeübten Umgang gibt. Es gab ja dann auch eine Diskussion beispielsweise im ORF, eine Fernsehdiskussion, wo dann sehr, sehr schnell die Frage auftauchte, Trennung Werk-Autor, die ja in solchen Fällen gerne bedient wird. Tatsächlich ist das bei Corsage überhaupt nicht die Frage, denn die Regisseurin Marie Kreuzer steht ja hier nicht im Fokus des Kriminalfalls, sondern ein Schauspieler. Und ich glaube, das ist wichtig zu betonen und auch wichtig, nochmal hier in die Details zu gehen.
Kann man denn trotzdem sagen, dass beide Kontroversen, sowohl bei Ulrich Seidel als auch die Diskussion um Florian Teichtmeister irgendwie Fußabdrücke in der österreichischen Filmszene in der Branche hinterlassen haben. Mit dem Blick aus Deutschland ist ja immer so, die österreichische Filmbranche ist recht klein, kann man glaube ich sagen. Man kennt sich, also es ist ja nicht so, dass man in so eine anonyme Masse untergeht. Also sind das beide Fälle, die da auch etwas auslösen?
Kann man ganz klar beantworten, massiv. Es ist vieles im Umbruch, es sind Strukturen in einer Vehemenz diskutiert worden. Das hat sich auch die Regisseurin Katharina Mückstein, die beispielsweise ja auch hier im Programm vertreten ist, mit ihrer neuen Arbeit Feminism What the Fuck wahnsinnig verdient gemacht, indem sie auf ihrem Instagram-Account tatsächlich eine MeToo-Diskussion ins Rollen brachte. Man muss aber sagen, es ist nicht nur eine Debatte, die die Filmbranche zu führen hat, weil um nochmal auf Seidel zu sprechen zu kommen, da geht es ja auch stark um den medialen Umgang und auch um Fragen von Kulturjournalismus, um Fragen von sorgfältiger Recherche. Wer übernimmt hier welche Behauptungen unrecherchiert und sehr naiv. Also ich glaube, auch diese Debatte ist zu führen.
Und es war dann schon auch auffällig, dass man sehr schnell entschieden hat, beispielsweise keine Serien oder Filme mit Teichtmeister im Fernsehen zu zeigen. Umgekehrt aber für jede Ankündigung einer Diskussion dann ein quasi fünfminütiges Showreel mit Teichtmeister Best-of gezeigt hat. Und das sind dann diese paradoxen Situationen, in denen man sich wiederfindet.
Zum letzten Mal haben die beiden die Grazer Diagonale organisiert. Die Intendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber waren meine Gäste. Ich sprach mit ihnen über den Zustand der österreichischen Filmszene. Das österreichische Kino und das Böse, das ist schon ein sehr gutes Pärchen. Sehr viele Filme aus Österreich suchen das Grauen, vor allem im Alltag, in der Familie, im Keller, was wir da nicht schon alles gesehen haben. Dadurch machen diese österreichischen Regisseurinnen und Regisseure das Heimliche plötzlich sehr unheimlich. Und besonders clever ist das dieses Jahr dem Regisseur Johannes Grenzfortner gelungen in seinem Meta-Horrorfilm Ratzennest. Und dieser Horror, der klingt dann so.
Ich mach mir keinen Reim drauf, Ludwig.
Gar wunderlich. Lasse mich.
Schwarzmagie!
In Ratzennest, da passiert, wie gerade gehört, der Horror auf der Tonspur. Es geht um eine amerikanische Journalistin, die einen Audiokommentar aufnimmt, gemeinsam mit dem Regisseur des Spielfilms Ratzennest. Doch plötzlich husten die beiden und dieser Job, der eskaliert dann ganz schnell. Und während das Ganze passiert, sehen wir die Bilder des Films Ratzennest im Film Ratzennest. Also wir sehen Kruzifixe, verlassene Wälder, Höhlen, Orte, die stark mit dem Grauen des 30-jährigen Krieges auch verbunden sind. Das ist ein absolut durchgeknallter Film, gruselig, aber auch lustig, weil Regisseur Grenzfurtner die Filmbranche mit ihren ganzen Eitelkeiten ziemlich präzise aufs Korn nimmt. Das war auch übrigens sein Plan, wie er mir in Graz erzählt hat.
Ja, absolut. Ich spiele definitiv mit der Arthouse- und Indie-Filmwelt und alles, was da dazugehört. Vom Audiokommentar für die Blu-ray, die vielleicht auch nie erscheinen wird. Man weiß ja nicht, ob es eine Blu-ray dann überhaupt noch gibt von einem Film. Die Festival, sozusagen Circuits, wie das da so schön heißt. Die Leute, die da mitspielen, die da mitmachen. Also eigentlich das Spektakel des Filmemachens. Und dann schwenkt sie rüber quasi vom Spektakel des Filmemachens zum Spektakel des Krieges eigentlich. Ja. Aber die Grundfrage war eigentlich auch schon, den Versuch zu wagen, sowas wie einen Film zu machen, der ein Hörspiel ist, aber ein Hörspiel, der auch ein Film ist. Und er wird als Hörspiel alleine nicht funktionieren und er wird als Film alleine nicht funktionieren. Ich habe versucht, da quasi das zu kombinieren und da quasi einen unterhaltsamen, auch gruseligen Metakommentar zu bauen.
Das stimmt, das ist ein Kommentar auf einen Kommentar, was es nochmal, was die Metaebene nochmal potenziert während im Verlauf des Films. Was ich mich gefragt habe, Sie sind ja auch in gewisser Hinsicht Teil dieses Zirkuses, den Sie da karikieren, nicht wahr? Also schöpfen Sie da auch aus eigenen Erfahrungen, was die Fragen vielleicht dieser Journalistin anbetrifft? Also ich muss vorsichtig sein, weil das in irgendeiner Form eine Kollegin ist und Unterhaltungen mit Künstlerinnen und Künstlern zu führen ja auch immer wieder eine Herausforderung sind.
Naja, absolut, ja. Es war ja so, dass mein letzter Film, auch ein Horrorfilm namens Masking Threshold, Weltpremiere auf dem Fantastic Fest in Austin gehabt hat. Und was da dann passiert ist, in dem halben Jahr, nachdem das sozusagen tatsächlich dort rausgekommen ist, dieser Indie-Film, da habe ich viel sozusagen von dem, was ich da in mich aufgesogen habe und Leute, die ich kennengelernt habe und Interviewfragen, die ich bekommen habe, auch im Ratzennest verbraten. Es ist tatsächlich ein Zitat, das ich meinem fiktiven Regisseur im Ratzennest in den Mund lege, ist 1:1 aus einer negativen Kritik über Masking Threshold. Also da habe ich schon versucht, mich auch ein bisschen dran abzuarbeiten, ja.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass diese arme Journalistin dann in Probleme gerät. Also der Regisseur, der weist sie auch immer wieder zurecht, korrigiert sie, fährt ja auch immer rein. Dieses Interview eskaliert ja ganz schnell. Es ist ja so eine eigentliche Horrorvorstellung von uns Journalisten, dass wir irgendwann die Kontrolle verlieren. Wie ist das? Ist das auch eine Karikatur auf Regisseure, die sich als viel größer, weltschöpferischer erachten, als sie eigentlich am Ende sind?
Ja, absolut. Absolut. Also ich weiß nicht, es fließen ja ganz viele Dinge in diesen fiktiven Regisseur ein. Also viele Leute haben dann auch gesagt, das stimmt ja gar nicht, das ist ja viel zu übertrieben, das ist ja viel zu karikaturenhaft, was der Typ da sagt. Und ich sage dann meistens, naja, das sind viele Sachen, die 1:1 Zitate sind aus Interviews von bekannten und nicht so bekannten Regisseurinnen und Regisseuren, hauptsächlich Regisseure. Und also das ist nicht so weit von dem weg, wie die Realität sich tatsächlich gebiert.
Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Ich könnte auch sicherlich einige Erfahrungen für den zweiten Teil dazu packen. Was ich interessant finde, wir hören also auf dem Audiokommentar einen Streit, der dann ausbricht, aber auch immer wieder eine Art von Krieg über die Deutungshoheit. Ne? Also wer spricht über die Bilder und wer sagt, was diese Bilder zu bedeuten haben. Und das, was ich interessant fand, ist, dass der Film das gar nicht so klar macht. Also bevor wir jetzt auf die eigentlichen Bilder zu sprechen kommen, es ist ja schon auch ein Film darüber, wie man über Filme reden kann, soll oder sogar muss.
Ja, genau, das ist es. weil gerade in dem Bereich des Arthouse-Films, wo es extrem viel Deutungsvarianz gibt, sage ich einmal, ja, ist es ja spannend, weil das ist ja auch das, wo dann die größten Diskussionen auf den Online-Plattformen losbrechen oder so. Weil wenn es ein Genrefilm ist, der relativ klar definiert ist, da passiert das und der Slasher passiert und der passiert und es gibt das Final Girl und was auch immer es ist, dann kann man nicht so viel diskutieren darüber, außer darüber quasi, ob die Art und Weise, wie das gemacht ist, persönlich sagen, Wohlwollen findet oder nicht. Ja? Wenn wir quasi in den Bereich kommen des Arthouse-Films, wo sehr viel unglaublich der eigenen Interpretation überlassen ist, da geht es dann schnell zur Sache. Und da finde ich es dann auch besonders spannend nachzulesen, was die Leute drüber denken. Ja? Und wer dann eben die Deutungshoheit hat. Also es gibt ja im Moment einen Fall, Skinamarink heißt der Film, der ist jetzt gerade ein großes Ding in den Vereinigten Staaten, winziger, kleiner Indie-Film, also auch mit nicht viel mehr Budget, als ich auch gehabt habe für meinen Film, der aber landesweit in Amerika gestartet ist und die größten Diskussionen auslöst, weil es gibt Leute wie ich zum Beispiel, das ist jetzt mein Kritiker sein ist, ich habe das Ding überhaupt nicht gruselig gefunden und habe mir gedacht, Wahnsinn, das ist irgendwie, wie viel Fake-Film-Grain kann man in einen Film reinpacken, in dem nichts passiert? Und Leute kriegen quasi hysterische Anfälle im Kino, weil sie ihn so gruselig finden. Ja? Ist aber ein klassischer Beispiel für so einen Arthouse-Horrorfilm, wo es halt einfach so eine Bandbreite gibt, in wie man das wahrnehmen kann, dass das ja natürlich auch spannend ist. Ja.
Der Filmratzen ist im Filmratzen, ist also die Bilderebene ihres Films. Das ist ja erstmal eine Abfolge an Natur- und Landschaftsbildern aus Niederösterreich. Falls ich mich nicht irre, bitte korrigieren Sie mich, so firm bin ich nicht in der Geografie von Österreich. Die haben ja für sich schon etwas Horrorhaftes. Was sind das für Bilder? Woher kommen die?
Das ist tatsächlich die Landschaft, in der ich aufgewachsen bin. Das hat mich sehr geprägt. Der sogenannte Rohrwald ist das. Ich bin aus Stockerau, das ist eine kleine Stadt außerhalb von Wien. Das ist auch nicht weit weg von Wien. Es wirkt so irgendwie so wie tiefste Provinz oder so, aber das ist vielleicht 25 Kilometer von Wien. Und der Rohrwald war für mich halt spannend, weil da bin ich halt irgendwie auch aufgewachsen, so 10 Kilometer von dort oder so, immer mal mit dem Rad dort rumgefahren. Und habe mir immer schon gedacht, also auch als Kind, was da an christlicher Ikonografie rumsteht. Und wie man in Österreich sagt, Marterl, sozusagen quasi, das kommt von Martyrium, die kleine Martha, die an jeder Häuserecke steht. Und wir haben ja auch im Film versucht, alle christlichen Denkmäler, die es da in diesem Gebiet gibt, und das ist nicht so groß, quasi in den Film einzubauen. Und wir haben es nicht geschafft, in unserer Drehzeit auch nur ein Fünftel aller christlichen Kreuze und christlichen Bilder in dieser Landschaft, die 20 Quadratkilometer groß ist oder so, einzufangen. Es ist so unglaublich vollgestopft mit dem. Und in Kombination mit dem doch sagen, leicht verfallenen Pathos, das das doch dort hat, habe ich mir gedacht, das ist doch eh perfekt. Und es ist ja immer lustig, wenn man den Film dann in Amerika zeigt und die Leute dann dort irgendwie sich denken, Wahnsinn, das ist ja alles so arg bei euch da drüben. Ja? Also das heißt, wir sind halt einfach eine Kulturlandschaft seit 10.000 Jahren. Also in Europa steht kein Baum, weil nicht irgendjemand mal eine Entscheidung getroffen hat, diesen Baum nicht zu schlägern, sozusagen. Ja? Es ist tatsächlich ein Kulturraum. In Amerika, also zumindest in der Kolonialgeschichte Amerikas, ist halt keine 300 Jahre alt oder so halt, ja.
Deshalb gibt es ja in Häusern in Amerika häufig keinen Keller, nicht wahr? Weil den Keller muss man sich irgendwie erstmal verdienen mit einer Geschichte. Das ist ja interessant, im Keller Ihres Films, also unter diesen Kreuzen, unter der Ikonografie, da herrscht ja auch Geschichte und dann auch Krieg. Unter diesen Kreuzen wurde Krieg geführt. Also es gibt einen Rückbezug zum 30-jährigen Krieg. Das finde ich interessant. Ich würde auch sogar sagen, das ist der Ursprung des Horrors Ihres Films. Das ist das Leiden des 30-jährigen Kriegs. Und ich muss schon sagen, ich kenne keinen Film, der den 30-jährigen Krieg als Ursprung einer Horrorerzählung nimmt. Was ist das Grauenvolle, das Grausame, das uns bis heute quasi verfolgt, die Folgen des 30-jährigen Krieges?
Der 30-jährige Krieg hat mich immer schon interessiert, auch eben, weil ich da in der Gegend des Rohrwalds aufgewachsen bin und wir schon in der Volksschule, wie bei uns die Grundschule heißt, wir über das gelernt haben, also auch über die sogenannten Schwedenlöcher, die da in meinem Film ja sehr, sehr wichtig sind und vor allem auch über das, was da damals passiert ist und dass da halt viele Kreuze rumhängen, wo irgendwie Schweden erwähnt werden und so. Man denkt sich halt Schweden, ach mein Gott, so eine schöne sozialdemokratische Gegenwartsutopie, Hallihallo. Naja, damals waren die ja ein bisschen anders drauf. Aber generell war jeder anders drauf. Also der 30-jährige Krieg ist einer der blutrünstigsten Kriege, der jemals auf europäischem Boden stattgefunden hat. Und wenn man sich das statistisch betrachtet, sind da wahrscheinlich sogar mehr Leute gestorben als im Zweiten Weltkrieg. Und das hat mich immer fasziniert und das war auch ein bisschen so mein Steckenpferd. Und ich habe mir immer vorgenommen, ich würde gerne mal einen Film über den 30-jährigen Krieg machen. Habe aber auch gleichzeitig gewusst, es ist eher unwahrscheinlich, dass ich da 20 Millionen Euro für ein Historienspektakel zusammenbekomme und das auch gar nicht so spannend finden würde, weil es eigentlich das Interessante und Spannende ist, ist, was der 30-jährige Krieg, den man so irgendwie noch aus der Schule kennt, aber sonst eigentlich vergessen hat, was der eigentlich mit Europa gemacht hat und dass Europa immer noch sozusagen an den Folgen des 30-jährigen Kriegs zu kiefeln hat, wie wir in Österreich sagen. Also wir haben immer noch quasi politische Probleme in der Gegenwart, die von 1630 oder was herrühren, weil da echt tatsächlich was passiert ist, was eine unglaubliche Zäsur in der europäischen Geschichte war.
Johannes Grenzfurtner, Regisseur des Meta-Horrorfilms Ratzennest, und diesen Film, den merken wir uns einfach, weil er sicherlich in Deutschland schon bald unter anderem auf dem Fantasy-Filmfest zu sehen sein wird. Ja, und so lautet ungefähr die Inhaltsangabe des österreichischen Horrorfilms, um den es jetzt gehen soll. Simone ist eine übergewichtige Teenagerin. Sie fährt in der Osterwoche zu ihrer Tante aufs Land, denn diese Tante Claudia, die ist eine sehr bekannte Diätexpertin, hat aber gerade selber große Probleme mit ihrem Teenagersohn und ist deshalb auch gar nicht so begeistert, als sie erfährt, dass Simone hier abnehmen möchte.
Tante Claudia, du hast dich aber eingehend damit beschäftigt. Naja, ich habe es halt gelesen.
Aber du bist nicht deswegen da, damit ich dir beim Abnehmen helfe.
Nein.
Ich habe nämlich jetzt so viel um die Ohren und um sowas gescheit zu machen, braucht man Zeit. Das verstehst du schon, oder?
Ja, natürlich.
So klingt das Spielfilmdebüt Family Dinner von Peter Hengel, der sich einen sehr ungewöhnlichen Stoff für seinen Horrorfilm ausgesucht hat. Es geht um den Diätenwahnsinn. Hören wir mal, was Regisseur Hengel mir dazu gesagt hat.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das liegt daran, dass das ein Thema ist, das für viele Menschen sehr aufgeladen ist, auch im Negativen. Also Gewicht, Körperbewusstsein, wie man sich der Welt präsentiert. Da lauert, glaube ich, schon viel Horror für viele Menschen. Und das Ganze so ein bisschen kombiniert mit einer Geschichte, wo es sehr um Macht und Abhängigkeiten geht, und das ist auch bei Essen und Körperfragen schnell mal, dass es da um Macht und Abhängigkeiten geht. Also für mich ist das eigentlich sehr logisch für einen Horrorfilm.
Es hat ja auch etwas Sektenhaftes, wir sagen auch Diät-Guru, nicht wahr? Es geht auch um den Abnehm-Wahn, also da stecken ja auch schon so Begriffe, die das in eine Art von, ja, sagen wir mal, Horror-Universum ziehen.
Genau. Stimmt hundertprozentig. Also das war auch so ein bisschen was mich dran fasziniert hat. Das ist zwar erst später passiert, als ich schon lange an dem Buch gearbeitet habe, aber als dann Attila Hildmann auch so ein bisschen seinen Knackser in die Öffentlichkeit getragen hat, war das für mich eigentlich sehr logisch und schlüssig. Und ich habe auch immer wieder ein bisschen überlegt, also ich habe zu dem Zeitpunkt noch am Drehbuch gearbeitet und da war dann auch mal kurz so die Überlegung da, dass irgendwie noch mehr, sagen wir mal, zu vernetzen eben mit der Zeitgeschichte und noch mehr auf solche Phänomene zu verweisen. Ich habe mich ein bisschen dagegen entschieden, weil ich finde, der Kern ist doch universell und das ist doch was nicht nur jetzt gilt, sondern was unabhängig von der Jetztzeit eigentlich immer schon so war und funktioniert hat.
Wir sind ja quasi eingesperrt mit dieser Familie im Wald. Es ist ja wirklich fernab jeglicher Zivilisation. Mehr noch, sie siedeln ihre Geschichte an in der Osterwoche, was ja eine sehr konkrete Verortung ist. Es ist ja auch in irgendeiner Form eine Art Opfergeschichte. Warum gerade diese Zeit, diese Spanne bis Ostersonntag?
Naja, so im katholischen Jahreskreis ist ja das Osterfest, dass das irgendwie mit Essen am ursächlichsten zu tun hat, auch natürlich mit dem heidnischen Hintergrund, dass man sagt, Fastenzeit, Fasten ist zu Ende und so weiter und so fort. Also das fand ich eine sehr spannende Verbindung da. Und mir war es irgendwie wichtig, den Film auch letzten Endes möglichst aufzuladen mit solchen Elementen, dass da auch der Zuschauer sich selber so ein bisschen Dinge zusammenbauen kann.
Jetzt fand ich es interessant, dass die Hauptfigur, dieses übergewichtige Mädchen, warum möchte sie eigentlich abnehmen? Das ist ja vielleicht die Frage. Sie kommt ja da an und ist einfach fest davon überzeugt, sie möchte das machen. Irgendwann stellt sich, glaube ich, selbst diese Frage, warum mache ich das eigentlich?
Das war tatsächlich bewusst eine Entscheidung, das so ein bisschen offen zu lassen, weil ich finde, dass das sie als Figur auch stärker macht. Also ich finde das ehrlich gesagt auch legitim, dass man sagt, man möchte sich ändern, ob das jetzt Abnehmen ist oder ob das jetzt eine Ausbildung ist oder sonst irgendeine Veränderung, wo man sagt, da möchte ich was an mir ändern. Und das ist ja dann eigentlich oft auch nur die Gesellschaft, die das irgendwie negativ aufladet und behaftet. Und deswegen war es mir wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwie erzählt, oh, da gibt es den Burschen, auf den sie steht, für den sie das machen möchte oder sowas, was das sofort wieder in so eine ganz klassische Wertvorstellungsgeschichte hineinzwängt, sondern das geht von ihr selbst aus. Und das fand ich eigentlich sehr spannend als so einen Ausgangspunkt und wie das dann auch so ein bisschen korrumpiert wird.
Jetzt spielen Sie natürlich sehr geschickt auf der ganzen Klaviatur des Horrorfilms. Was für eine Art von Horrorfilm inspiriert Sie eigentlich? Weil der Film ist ja durchflutet von Ideen, von Bildern einer ganzen Geschichte des Horrorfilms letztendlich.
Also bei diesem Film war ich tatsächlich sehr inspiriert von vielem, was jetzt gerade auch sehr im Horrorfilm modern ist. Also Folk-Horror ist gerade wieder sehr in, alles, was man so unter Elevated-Horror zusammenfasst, also so die ganze, ich nenne es jetzt mal A24-Schiene und so weiter, das ist was, das gefällt mir selbst auch sehr und das hat mich da schon auch inspiriert. Es gibt natürlich darüber hinaus ein sehr breites Spektrum von sehr spannenden Horrorfilmen, die ich sehr mag, aber für den Film war das sehr schlüssig für mich. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeit ist The Wicker Man von 1973, der Ur-Folk-Horrorfilm sozusagen, und der hat mich zum Beispiel auch sehr inspiriert.
Jetzt ist es beim Folk-Horrorfilm so, dass man meistens quasi eine Archäologie eines Ortes betreibt, also da liegen irgendwelche Geschichten, und hier hatte ich das Gefühl, kommt das so ein bisschen über die Tante, die einen neuen Diätbuch in Anführungszeichen schreibt, das mehr so eine Paleo-Diät ist wahrscheinlich. Also wie haben Sie da auch recherchiert, um für diesen Ort aufzuladen, eben mit Mythen, mit Mythos?
Es war für mich dann, also ich habe da einiges recherchiert und habe mich sehr damit beschäftigt. Es war dann für mich aber auch ein sehr bewusster Entschluss, und das entrückt für mich auch wieder ein bisschen aus diesem klassischen Folk-Horror-Kosmos, dass letzten Endes der Horror aus den Figuren herauskommt. Also dass es gar nicht so wichtig ist, was die jetzt konkret glauben oder was die zu ihrem Handeln motiviert, als vielmehr die emotionale Komponente, die da drinnen steckt. Und das war dann natürlich auch sehr praktisch für mich, weil ich dann irgendwie da auch freier sein konnte in der Gestaltung des Mythos und da auch bewusst gewisse Sachen dann einfach ausgespart habe, um es eben ins Psychologische zu verlagern. Genau, und das war dann so ein bisschen die Richtung, in die ich da gehen wollte.
Eine wirklich schöne Kinoüberraschung quasi. Die Diät frisst ihre Kinder im Horrorfilm Family Dinner von Peter Hengel. Wir haben uns ja gerade beschäftigt damit, wie das österreichische Kino Horror anders interpretiert. Und das gilt nicht nur für dieses Genre, das gilt zum Beispiel auch für das Genre der Literaturverfilmung. Das wird in Österreich auch etwas anders gehandhabt als bei uns. Ein Beispiel dafür ist Menuett von Hans Bruch. Er verfilmt den Roman Menuett des niederländischen Schriftstellers Louis Paul Bohn, ein Buch aus den 1950er Jahren, ein Hitroman in den Niederlanden, sehr bekannt bei unseren Nachbarn, bei uns nicht so sehr. Es ist eine Dreiecksgeschichte über einen Mann, der eine sehr langweilige Ehe führt und sich irgendwie hingezogen fühlt zum pubertierenden Hausmädchen. Deshalb wird der Roman in den Niederlanden auch immer gerne als Lolita aus Flandern bezeichnet. Regisseur Hans Bruch hat mir verraten, wieso er gerade diesen Roman heute verfilmen wollte.
Weil der so eine klare und gute Struktur vorbietet vorlegt, wo man sich nicht mal so viel selber ausdenken muss, weil es so eine filmische, diese Rashomon-Struktur von drei Leuten sprechen über denselben Zeitraum, bietet einfach so eine klare und gute Struktur für einen Film. Und der Film, den ich davor gemacht habe, und der Film sind eigentlich zwei Workarounds, wie man Filme machen kann, ohne selber schreiben zu müssen, weil ich selber nicht gut schreiben kann und mir trotzdem Filme machen Spaß macht, jenseits des Produzierens, und ich deswegen immer nach Methoden suche, wie man erst einen Dokumentarfilm und dann jetzt einen Spielfilm machen kann, ohne selber eine einzige Zeile schreiben zu müssen.
Das klingt sehr abgeklärt. Es ist aber ein sehr spielerischer Film geworden, wenn man Menuett sieht. Erstmal angesiedelt in der Gegenwart im heutigen Berlin. Wir sehen Mitglieder einer jungen WG. Und im ersten Moment denkt man sich, das hat ja gar nichts mit diesem Roman zu tun. Doch so langsam wird deutlich, dass die Figuren in diesem Film, diese jungen WG-Mitglieder aus Berlin, das Drama des Romans langsam nachspielen. Doch gerade dieses verbotene Begehren des Mannes zu einer Minderjährigen, die ist ja heute irgendwie aus der Zeit gefallen. Das muss man anders erzählen. Auch danach hatte ich Regisseur Hans Bruch gefragt.
Ich würde eher sagen, dass das wie so ein Reenactment ist oder sowas. Und sich natürlich auch mit der, ja, als junger, männlich sozialisierter Filmemacher, man sich irgendwie mit so der Gewaltgeschichte seines eigenen Blickes irgendwie auseinandersetzen muss und man sich so Gedanken darüber macht, was für Filme kann man eigentlich machen. Und in diesem Buch schlägt sich das, was dann irgendwann Male Gaze genannt wurde oder so, so perfekt nieder, weil sich ein alter Autor die Sexualität von einem jungen Mädchen ausdenkt und sich auch noch gleich darüber ausdenkt, wie das Mädchen das aber genießt, dass der Mann sie auch irgendwie so lüstern anguckt und diese ganzen Sachen. Und die Sachen liegen alle auf der Hand oder so. Und trotzdem ist irgendwie jedem klar, der das hört oder dieses Buch liest, dass das irgendwie der Ton literarisch extrem relevant und interessant ist oder so. Oder so ging es allen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe. Und eher so diese Verquickung oder dieses ja, Dilemma oder die Frage, ja, sich mit der Ikonografie des eigenen Blickes irgendwie so auseinanderzusetzen. Und es ist eher so ein Schritt auf dem Weg, so einen Versuch zu finden, wie man, wie ich, auch noch als ja, heterosexueller Mann oder so, wie man Aussagen treffen kann, die irgendwie relevant sind oder für irgendjemanden was bedeuten oder sowas. Nicht so sehr dieses, die Dreierkonstellation ist natürlich interessant und dieses Belauern und dieses Beobachten oder so, aber es ist eher dieses Gesamtkonstrukt hat die Chance geboten, ja, sich mit was auseinanderzusetzen, was einfach mich zu dem Zeitpunkt, in dem ich jetzt mich in meinem Leben befinde, interessiert oder so.
Im Roman Menuett ist das so, dass die Perspektiven der drei Figuren hintereinander sind. Also es gibt eine Hierarchie. Erst ist da der Mann, der erschafft die Welt. Dann dürfen sich die Frauen mit ihrer Sicht der Dinge dazu verhalten. Das löst der Film von Hans Bruch sehr intelligent auf über die Tonspur, wo alle drei Figuren gleichzeitig sprechen. Mal schwillt eine Stimme an, dann kommt eine andere und nimmt den Platz ein. Es ist wie ein Kampf um die Deutungshoheit der Bilder. Das klingt dann so.
Ich war ein einsames Boot auf dem Meer. Ich war ein Ertrinkender. Manchmal jedoch hörte ich einen Widerhall. Manchmal hörte ich von jemandem ein Wort, das das Echo eines meiner Worte war.
Ein Wort.
Jeder dachte, dass der Pflasterstein, auf dem er stand,
mein Gott. Das Letzte sollte ich vergessen, schnell darüber hinwegdenken, es unter ganz vielen anderen Gedanken begraben.
Immer mehr neue Gedanken draufhäufen, sodass es darunter erstickt.
Damit ist Menuett auch eine Literaturverfilmung geworden, die sich auch als Arbeit am Text versteht. Ja, manchmal sieht man, wie die Kamera den Roman einfach Satz für Satz abfährt. Damit steht auch wieder die Frage im Raum, was ist das überhaupt, eine Literaturverfilmung?
Also das mit dem Abfilmen, das ist tatsächlich so entstanden, weil man immer das Wort sagt, Literaturverfilmung, und dann dachte ich so, das ist so naheliegend, mal Literatur zu filmen, ne? Und dann sieht es irgendwie auch toll aus und zeigt, hat auch was damit zu tun, weil man halt immer nur Ausschnitte sieht. Und die bedeuten mal das oder das. Also es hat irgendwie auch so eine total filmische Qualität, finde ich, einfach so Texte abzufilmen, weil auch das ein Innen- und außerhalb des Frames hat irgendwie. Genau, das habe ich einfach mit meinem Camcorder dann irgendwie, das war, aber wir haben diesen Block gedreht und geschnitten und dann habe ich so peu à peu auch die Aufnahmen da durch die Wohnung und so und wo dann auch mein Kind auftaucht und so, das haben wir dann da so eingeflochten, weil es für mich, und das spielt dann keine Rolle, auch irgendwie um diese Wohnung geht oder so. Also dieser Geist, also hat was mit Herkunft, Privilegien zu tun, aber auch wirklich mit Architektur, ne? Und am Ende irgendwie diese Einstellung auf diese, wo ich ja auch vorsitze, auf diese Wand von Büchern oder sowas, ne? Und was das so was Erschlagendes hat und dass da drin aber auch halt überall, einen großen Teil dieser Bücher irgendwie auch halt diese ganzen Geschichten von irgendwelchen Sexualitäten, wo sich irgendwelche Typen die Sexualität von Kindern ausdenken oder sowas drinsteckt, ja.
So hat Hans Bruch beim Filmfestival in Graz mit Menuett viele begeistert, weil er zeigt, wie entspannt, komplex, aber auch lustig und leicht man mit Romanen filmisch umgehen kann. Kein Wunder, dass Bruch auch für das Filmprogramm der Berliner Volksbühne zuständig ist. Dort kennt man sich ja auch schon seit Jahren, wie man mit Romanen umzugehen hat, um sich aus ihren Vorgaben freizuschwimmen. Nach den ganzen Spielfilmen, über die wir gerade gesprochen haben, die das österreichische Kino ja gut darstellen eigentlich in seinem Mut, in seiner spielerischen Herangehensweise an Genre und Geschichten, dürfen bei uns im Programm natürlich die dokumentarischen Arbeiten nicht zu kurz kommen, die in Graz bei der Diagonale gezeigt worden sind. Spannend war dieses Jahr im Programm zu sehen, dass die Dokumentarfilmer sich mit unterschiedlichen Täter- und Opferperspektiven auseinandergesetzt haben. Die ganze Zeitgeschichte ist ja voller Verbrechen und Täter- und Opferrollen werden ständig neu verhandelt. Christian Berndt hat sich mit einigen dieser Dokumentarfilme beschäftigt.
Wir Mädel zum Beispiel, wir haben uns angezogen mit Hosen, so wie die Buben, und haben ein Flugblatt gestrahlt.
Maria Cäsar erzählt von ihrer Zeit in der kommunistischen Jugend. Nach dem Anschluss Österreichs gehörte sie zum Widerstand gegen die Nazis. Cäsar ist die Protagonistin in Barbara Wildings Was tue ich? Es ist einer von 5 Dokumentarfilmen, die sich auf der Grazer Diagonale mit der NS-Vergangenheit sehr unterschiedlich, teils biografisch, teils künstlerisch verfremdet, auseinandersetzen. Eine erstaunliche Zahl, findet Wilding.
Ich habe mich schon gefragt, ob es damit zu tun hat, dass es eben jetzt auch so ein bisschen wie der letzte Moment wirkt, wo es möglich ist, eben auch Leute zu interviewen.
Die Dokumentarfilmerin porträtiert in ihrem Film die 2017 verstorbene Maria Cäsar, mit der sie vor ihrem Tod noch Interviews geführt hat. 1939 wurde Cäsar als 18-Jährige von der Gestapo wegen Hochverrats verhaftet.
Die Nazis haben einen Trugschluss gehabt. Das Einsperren, das hat uns nur noch fester überzeugt, dass das schlecht ist. Ich bin noch bestärkt worden, dass man gegen dieses Regime unbedingt was tun muss. Obwohl ich gewusst habe, welche Gefahr das ist.
Nach ihrer Freilassung arbeitete sie weiter im Untergrund. Nach dem Krieg war sie trotz aller Anfeindungen in der kommunistischen Partei tätig. Ab den 90er Jahren trat die erklärte Feministin als Zeitzeugin in Schulen auf. Der Film zeigt Cäsar in Gesprächen und Diskussionsrunden bis ins hohe Alter, dazu Interviews mit Weggefährtinnen und Historikern. Es ist ein Porträt, das respektvoll, aber mit sympathischer Nüchternheit diesem konsequenten politischen Leben folgt. Mit einem einzigen Zeitzeugen im dunklen Raum kommt A Boy's Life von Christian Krönes und Florian Weigensammer aus.
I was 8 years old when the Germans came in. That was the end of my childhood.
Daniel Chanoch wurde 1932 in Litauen geboren. Er war 8 Jahre alt, als die Deutschen einmarschierten. Damit endete seine Kindheit, erzählt er. Er kam mit der Familie erst ins Ghetto und dann nach Auschwitz-Birkenau. Dort musste er Leichen transportieren. Als Chanoch 1945 mit 13 Jahren befreit wurde, hatte er 6 Konzentrationslager hinter sich. Dass er in Birkenau nicht sofort ins Gas geschickt wurde, hatte er ausgerechnet dem berüchtigten KZ-Arzt Dr. Mengele zu verdanken.
Mengele took me. As a model for him.
Mengele suchte sich den blonden Jungen aus, damit er ihn als Vorzeigehäftling bei Besuchen des Roten Kreuzes vorführen konnte. A Boy's Life ist Teil einer filmischen Trilogie, in der die Regisseure Zeitzeugen der NS-Zeit interviewt und die Erzählungen mit einem minimalistischen künstlerischen Konzept verbunden haben. Von einigen kurzen Wochenschauausschnitten abgesehen, sieht man den ganzen in schwarz-weiß gedrehten Film über nur Chanochs Gesicht.
In vielen Fernsehbeiträgen sehen wir die klassische Interviewsituation mit Zeitzeugen. Und unser Ansatz war, dass unsere Protagonisten das Publikum ihre Geschichte, ihre Erinnerungen direkt teilen, von Angesicht zu Angesicht, ohne Interviewsituation, ohne Fragestellungen unsererseits. Und unser Ansatz war der, tatsächlich zeitlose Dokumente zu schaffen, die auch in Jahrzehnten noch Gültigkeit haben.
Und Chanoch ist ein begnadeter Erzähler, der die furchtbarsten Geschehnisse mitunter mit sarkastischem Humor kommentiert.
Für den Film hat es natürlich den großen Vorteil, trotz eines grauenvollen Themas eine gewisse Erträglichkeit für den Zuseher zu schaffen.
Das Bestürzende und zugleich Fesselnde an den Erzählungen ist, dass sie davon handeln, wie ein Kind mitten in der Mordmaschinerie der Vernichtungslager steckt und trotzdem lernt, damit zu leben. Er hat sein Examen im KZ gemacht, sagt Chanoch. Einen völlig anderen Ansatz verfolgt die Regisseurin Selma Doboratz. In De facto lässt sie 2 Schauspieler Texte sprechen, die aus dem Mund von Beteiligten an Völkermorden von Ruanda bis zum Holocaust stammen.
Es ist auch jetzt klar vor mir, wie ich am Waldrand an einer der Gruben stehe. Ich bin auch einer von 6 Maschinenpistolenschützen. Es sind 3 Gruben und die Menschenschlange ist insgesamt 2 Kilometer lang. Wir legen das Magazin an und wir schießen von rechts nach links.
Die Schauspieler sitzen, während sie die Texte sprechen, in der betont künstlichen Umgebung eines Parkpavillons.
Ging ja darum, sozusagen nicht den tatsächlichen Täter zu nehmen, dem dann wieder eine Bühne, eine Reproduktionsbühne, wo möglicherweise eine, sozusagen auch eine Bühne, in der er sich ja dann wieder rehabilitieren kann, sondern wirklich den tatsächlichen Täter zu suspendieren per Körper.
Verfremdet werden die Szenen zusätzlich dadurch, dass man nicht erfährt, aus welchem historischen Kontext die Texte stammen. Man denkt in einem Moment an den Holocaust, doch dann ist von einem T-Shirt die Rede und man assoziiert einen zeitgenössischen Bürgerkrieg. Soboratz möchte Strukturen enthemmter Gewalt analysieren, sie lässt absichtlich den historischen Kontext im Unklaren, damit der Zuschauer das Geschehen nicht historisiert, wie sie sagt. Ihr Ansatz ist gewagt, aber mit dieser künstlerisch konsequenten Umsetzung gibt sie dem Thema eine eindringliche Gegenwärtigkeit. Man erlebt in den Dokumentarfilmen dieser Diagonale, dass die historische Entfernung zur NS-Zeit im Film keinesfalls mehr Distanz bedeuten muss. Manchmal rückt sie auf irritierende Weise sehr nah.
Der österreichische Dokumentarfilm sucht nach Grautönen in unterschiedlichen Täter-Opfer-Beziehungen. Christian Berndt hat uns einige Beispiele zusammengefasst.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ladies and Gentlemen.
Yeah. Some drum and bass. Awesome reggae tune.
Nachrichten aus dem Enthaarungssalon.
Was? Du bist schwanger im 6. Monat? Da kommst du und willst schnell, schnell? Nichts geht schnell, schnell mit einem Baby im Bauch. Das kann ich nicht tun. Da muss ich langsam sein, ruhig und sanft. Komm wieder, wenn du ruhig bist und ohne Hast. Komm wieder, meine Schöne, ja?
Wir wollten ja von Österreichs Kino in dieser Sendung lernen. Und was haben wir gelernt? Dass man vielleicht nicht so starr festhalten muss an Regeln, dass man vielleicht viel mehr im Kino spielen muss. Ja? Das könnte das deutsche Kino lernen von Österreich. Einfach mal loslassen, einfach mal probieren, auch mal scheitern. Im deutschen Kino passiert das hin und wieder schon, vor allem im Bereich des Debütfilms. Ein schönes Beispiel für so einen Debütfilm, der viel wagt, kommt Donnerstag in unsere Kinos. The Ordinaries heißt der Film von Sophie Linnenbaum. Und wir lassen uns erstmal von der Hauptfigur des Films, von Paula, diese ganz spezielle Filmwelt erklären.
Das ist meine Mutter. Also nicht die da vorne. Die da hinten. Die mit dem Schirm und dem Koffer in der Hand. Genau die. Meine Mutter ist eine Nebenfigur. Also sie arbeitet im Hintergrund. Sie ist also in vielen verschiedenen Szenen. Je nachdem, wo sie gerade eingeteilt wird. In irgendeiner dieser Szenen hat meine Mutter meinen Vater kennengelernt. Der war nämlich eine Hauptfigur. Meine Mutter war im Hintergrund und mein Vater ist an ihr vorbeigelaufen. Und sie sah so schön aus, dass mein Vater einfach stehen geblieben ist. Und er hat einfach vergessen, was seine eigentliche Storyline gerade ist. Und wen er gerade küssen wollte. Und dann hat er einfach sie geküsst.
Das klingt so romantisch, aber diese Welt, die wir da gerade erfahren haben in The Ordinaries, erzählt ja von einer Dreiklassengesellschaft. Da gibt es Hauptfiguren, das sind die Stars, da gibt es die Nebenfiguren, die arbeiten in so fabrikähnlichen Zuständen den Hauptfiguren immer zu. Und es gibt noch die Outtakes, das ist so die gehasste Unterschicht dieser Welt. Und genau dort lebt Paula, die wir gerade gehört haben, die hofft, zur Hauptfigur aufzusteigen. Doch dazu muss sie eine Art Hauptfiguren-Abitur ablegen und noch sucht sie ihre Stimme dafür. The Ordinaries ist ein Musicalfilm, ein Science-Fiction-Film, irgendwie auch eine Parabel auf die Ungerechtigkeiten einer Klassengesellschaft. Das ist so komplex, wie es selten ist im deutschen Kino. Es ist frei und es ist lustig und unterhaltsam. Und darüber konnte ich, über diese ganz spezielle Filmwelt, konnte ich mit Sophie Linnenbaum vor der Sendung sprechen. Warum haben es Hauptfiguren eigentlich so viel besser in dieser Welt?
In dieser Welt oder in unserer Welt?
Erst in der Filmwelt.
Weil es die Zuschreibung ist, dass sie was Besonderes sind und dass ihnen mehr zusteht. Und ich sag mal, sei es eine bessere Atmosphäre, sei es besseres Licht, schönere Klamotten oder emotionale Musik. Also alles arbeitet zu in Richtung Hauptfiguren.
Was wären denn Hauptfiguren dann in unserer Welt? Stars, Influencer,
Nein,
Politiker?
Nein, es reicht schon viel tiefer zu gehen, würde ich sagen. Also ich sag mal, wir haben versucht, auch die Macht des Kapitals zu übersetzen, in eben zu sagen, welche Ressourcen hat man in dieser Welt, die anders sind als einfach nur Geld. Und deswegen, ich würde sagen, die obere Spitze sind die Hauptfiguren. Und da ist eben auch wieder gleich die Übersetzungsfrage, alle, die beteiligt sind daran, die Narrative unserer Welt zu gestalten und aber auch die davon profitieren, wie sie gestaltet ist. Also eben Menschen, die in diesem Mechanismus der Exklusion die Profiteure sind, also eben wieder die Halter des Kapitals, die großen Big Bosse. So, also ich habe das Gefühl, klar, die Stars sind auch dabei, aber die sind gar nicht so, ich sage jetzt mal, was dieses System betrifft, nur insofern relevant, weil sie natürlich wieder abbilden. Also weil natürlich sind wir da in der Medienwelt, die Frage ist, wer wird wie, wann, in welchem Kontext gezeigt.
Aber unsere Hauptfigur im Film, Paula, hat ja die Möglichkeit aufzusteigen. Also es scheint ja eine durchlässige Gesellschaft zu sein, die es ermöglicht, aufzusteigen.
Sie hat aber einen Hauptfigurenvater, der beim großen Massaker gestorben ist. Und das gibt ihr die Möglichkeit zu zeigen, ob sie Neben- oder Hauptfigur ist.
Der Film beginnt ja mit Ausschnitten, auch aus DEFA-Filmen, melodramatisch, sehr farbstark, mit vielen Statisten, super Szenen, die da ausgesucht worden sind. Das gibt dem ganzen Film auch sofort so eine gewisse Textur. Also wieso haben sie sich gerade für die Träume des DEFA-Kinos entschieden, die ja so eigentlich ausgeschlossen sind, so aus dem deutschen Kinogedächtnis der Gegenwart?
Aber ich weiß nicht, ob ich darauf eine kluge Antwort geben kann. Also wir haben tatsächlich einfach nach Filmen gesucht, die diese Zeit repräsentieren, dieses Historische. Und die DVR hat eine wahnsinnige Bandbreite zu dieser Zeit gehabt. Also dementsprechend haben wir da einfach alles gefunden, was wir gesucht haben. Und unsere Ursprungssuche war eine romantische Geste, ursprünglich war es ein Kuss, vor Komparsinnen. Das gibt's fast nicht in der Zeit. Das ist total witzig, es ist total intim, wenn Menschen sich küssen, deswegen ist es immer nur eine Aufnahme. Und wir dachten so, das wird einfach. So, wir hatten erst Breakfast for Tiffany im Kopf, wo sie sich im Regen küssen und das ging dann nicht. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann finden wir halt schnell was anderes. Aber es ist, ja, es ist ein Zeichen dieser Zeit, dass Menschen sich nicht vor anderen Menschen küssen, sage ich mal so. Und so sind wir auf die DEFA gekommen.
Weil die Welt, in die wir dann reingelassen werden, und Paula als unsere Hauptfigur erklärt uns auch, wie das alles funktioniert, wer zu welcher Klasse gehört, was das bedeutet, wenn man zu den Hauptdarstellern gehört, dass man dann immer mit toller Musik auftreten kann und Dialoge und schön ausgeleuchtet ist und die Nebenfiguren arbeiten dem halt zu. Wir sehen ja aber auch, dass das eine Welt ist aus recht tristen Innenräumen, aus Umkleidekabinen. Das ist alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, eher so Horrorsozialismus, der da inszeniert ist, nicht wahr? Also eher so eine Art funktionale Arbeiterfabrik und weniger die CinemaScope-Traumfabrik, auf die das alles hinausläuft. Also wie haben Sie diese Visualität dieser Welt entwickelt, weil die ja sehr komplex ist?
Also ich hatte ein wahnsinnig großartiges Team und das ist, glaube ich, die Stelle für die SzenografInnen Josephine Lindner und Max Schönborn. Und wir haben relativ früh angefangen zu arbeiten und das war das Tolle, also auch mit den anderen Departments, Kostüm, Maske und Kamera und also auch Montage war sehr früh dabei, dass wir gesagt haben, okay, wie schaffen wir es, eine Welt zu kreieren, die gleichzeitig in verschiedene Teile unterteilt ist, die eine Durchlässigkeit in verschiedene Richtungen, aber auch wieder eine Barriere in andere Richtungen zeigt und die irgendwie zusammengehört, aber doch eben zeigt, dass es klare Unterschiede gibt. Und da haben wir uns dann für diese, ich sag mal, 40er, 50er entschieden, weil es einerseits diese Golden Age of Hollywood abbildet, eine Zeit, von der wir alle intuitive Filmbilder haben, die Küsse im Regen oder tanzende Menschen oder...
Auch im Regen manchmal.
Genau. Stimmt. Und dann für die anderen, also ich sag mal, es ist ja fast eine arthausigere Welt, in der die Nebenfiguren leben, eher trist und monofarben. Und da aber zu sagen, dass wir eben auf allen Ebenen, also sei es sowohl farblich als auch lichtgestaltungs-, als auch kameratechnisch, als auch natürlich am Anfang dialogisch und sowas, dass wir da die Unterscheidungen treffen. Dementsprechend muss es ja einen Anreiz geben für diese Menschen in dieser langweiligen, grauen, tristen Welt, eigentlich zu denen nach oben zu schauen und auch so sein zu wollen wie die, aber durch die limitierten Dialoge und sowas sich in seiner eigenen Tristesse gefangen zu sehen.
Es ist ja auch ein Abenteuerfilm, denn Paula steht ja kurz vor ihrem Hauptdarstellerabitur, so würde ich es jetzt mal nennen. Sie kann aber eine gewisse Prüfung nicht bestehen. Sie meint, sie müsste dem Vater nochmal begegnen. Also diese Leerstelle muss gefüllt werden. Es ist ein Film, der sehr viel mit diesen Leerstellen in diesen Figuren arbeitet. Und das Spannende ist ja, Sie erzählen das so schön hemmungslos, auch was die Gefühle dieser Figuren angeht. Diese Gefühle äußern, also diese Figuren äußern ihre Gefühle. Da bricht es aus ihnen heraus, so wie im klassischen Hollywood eben üblich, in einer Art Melodram oder eben im Musical. Das sind aber beides Genres, die sehr ungewöhnlich fürs deutsche Kino sind. Wie ist das eigentlich für eine Regisseurin, sich so zu bedienen aus der Kiste Hollywoods, ja, wie Sie schon gesagt haben, was auch zu einer Grammatik des Erzählens gehört. Aber das deutsche Kino ist ja eigentlich vor allem bekannt dafür, die Gefühle runterzudämmen, quasi aus der Tiefkühltruhe rauszuholen.
Ja, ist witzig. Ich habe gar nicht vorher so drüber nachgedacht. Wir haben es eher erst später zu spüren bekommen, wo uns mal wieder gesagt wurde, erzählt auf keinen Fall, dass da Musical-Szenen drin sind. Weil die Deutschen mögen kein Musical. Und ich dachte mir so, aber es ist ja erstens kontextualisiertes Musical und zweitens, warum kann man kein Musical mögen? Also deswegen, es ist ja ein Umgang mit dem Musical. Es ist ja kein reines Musical und natürlich war uns klar und das war auch eine nervöse Stelle, dass es eine Herausforderung wird, Leute zu finden, die gleichzeitig spielen als auch Musical können. Und da haben wir aber mit Denise Mbai, mit Pasquale Alerdi und mit Sira Fahl großartige Leute gefunden. Und Juri Jelinek, der ist ein Choreograf, der macht auch modernes Theater. Also vor allem, der hat eher so den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, ich will Musical. Ich meine, sowas Profanes mache ich nicht. Ich so, bitte. Und einfach mega viel Energie reingesetzt, dass die Leute vorher kommen und die Schauspielerinnen, dass sie die Choreografie lernen und so. Weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht einfach nur kurz auf der Stelle tanzen, sondern schon gerne in die alten Musicals reingehen und sagen, da ist ein Tisch, da wollen wir auch auf. So.
Sie sind trotzdem, obwohl es, wie Sie schon erzählt haben, ein Film über eine Klassengesellschaft ist, wo Fragen nach Gerechtigkeit auch verhandelt werden dadurch, aber sehr unterhaltsam, auch sehr lustig übrigens, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Sie sind dennoch keine Pessimistin als Geschichtenerzählerin. Wie sehr muss man sich denn zwingen, wenn man über solche Ungerechtigkeiten erzählt, dann am Ende vielleicht auch etwas Hoffnungsvolles zu erzählen oder zu sagen zu haben oder zumindest eine Hoffnung zu äußern, so, um es ganz vorsichtig zu formulieren?
Das ist eine sehr schöne Frage, finde ich, weil man muss sich wahnsinnig zwingen. Gerade im Bereich des, ich sage jetzt mal, künstlerischen Filmemachens geht ja der Trend zu Dystopie. Und natürlich verstehe ich das. Also natürlich, wenn ich auf diese Gesellschaft schaue, ist nicht mein erster Impuls zu sagen, yay, das wird alles großartig und toll. Aber gleichzeitig habe ich so eine Langeweile gegenüber diesen Geschichten, die uns permanent wiederholt erzählen, ja, das System ist scheiße und da kannst du vielleicht dein persönliches, individuelles Glück drin finden, aber das System bleibt scheiße. Und so sehr ich das realistisch finde, umso weniger finde ich es gut. Und wenn ich eine Geschichte mache darüber, was Narrative kann und dass Narrative auch Realitäten beeinflusst, muss ich auch anerkennen, dass dieses permanente Verhaftetsein in Dystopien auch utopisches Denken verhindert. Genau, also dementsprechend mit diesem Ausgangsdenken zu sagen, wir reden über Narrative und darüber, was sie kann und was sie tut, kann ich nicht negieren, dass auch mein Film vielleicht, ich sage jetzt nicht auf großen Ebenen, aber in seiner Aussage seine eigene Bedeutung haben soll, kann, wie auch immer. Und dabei zu bleiben, zu sagen, alles Negative oder Wahrhaftigkeit ist immer nur die Negativität, das bringt uns nicht weiter.
Sophie Linnenbaum, Regisseurin des Films The Ordinaries, zu sehen ab Donnerstag in den deutschen Kinos und Freitag wurde der Film erst für 2 deutsche Filmpreise nominiert.